Ja. Dann begrüße ich alle zu diesem Vortrag über ein interessantes Thema. Karma und Ethik. Wenn ich den vor 30 Jahren gehalten hätte, den Vortrag, hätte ich gesagt, Karma und Moral. Aber Moral hat inzwischen so eine schlechte Presse, weil es meistens mit Sexualität und Fehlverhalten zusammengebracht wird, dass man nur noch Ethik sagt. Ich habe sogar festgestellt, das Handbüchlein der Moral von Epiktet, 100 nach Christus, heißt inzwischen Handbüchlein der Ethik. Neueste Fassung, vor 10 Jahren, heißt jetzt Handbüchlein der Ethik. Ja, und dann noch Karma. Was ist denn Karma? Ja, ich stelle am Anfang ein paar Fragen und ich schlage Ihnen vor damit, dass Sie sozusagen die Fragen mitlaufen lassen und vielleicht haben Sie noch eigene Fragen, denn die bestimmen, was Sie hören heute Abend. Also, was stellen Sie sich unter Karma vor? Was glauben Sie, was das ist? Ist das Wiedergeburt oder ausgleichende Gerechtigkeit im nächsten Leben oder das genaue Gesetz, welche Handlung welche Folgen haben wird? Was stellen Sie sich unter Karma vor? Also ich habe festgestellt, es steht schon seit 3 oder 4 Ausgaben im Duden. Also Karma steht drin, Nirvana steht drin, Buddha steht natürlich drin und so. Im philosophischen Wörterbuch ist auch schon ein Eintrag und in der Regel steht Gesetz von Ursache und Wirkung. Indien. Und meist verbunden mit Glaube an Wiedergeburt und Reinkarnation. Ich finde es immer interessant, was die Wörter bedeuten. Und Karma, der Begriff aus dem Sanskrit, kommt von der Wortwurzel Kri. Und Kri heißt einfach machen, tun, bewirken, schaffen. Und es ist eine indoeuropäische Wortwurzel. Creatio auf Lateinisch. Creation im Englischen. Creation auf Französisch. Kreativ im Deutschen, also die gleiche Wortwurzel, etwas erzeugen, etwas machen, etwas schaffen. Und ich habe mir ein bisschen das Tibetische angeguckt, auch da ist es ein Alltagswort. Le mambo, le mango re, ich habe viel zu tun. Le ist einfach Arbeit, machen, tun, aktiv sein. Ja, was bedeutet jetzt Karma? Ich habe ein schönes Buch gelesen von einem deutschen Indologen, Wilhelm Halbfass. Der hat in einem wunderschönen Büchlein bei Dieterichs, Gelbe Reihe, Karma und Wiedergeburt, hat sämtliche Vorstellungen, die es in Indien über Wiedergeburt und Karma und gibt, mal zusammengestellt. Jede Schule erzählt was anderes, jede Schule hat einen anderen Schwerpunkt und je nachdem, wann das in welcher Schrift notiert wurde, der Akzent und der Akzent und der Akzent. Also es gibt keine einheitliche Karma-Lehre in Indien. Punkt. Muss man schon mal sagen. Es ist, weil Indien mehr oder weniger irgendwie an Wiedergeburt glaubt, wird es natürlich mit Wiedergeburt in Zusammenhang gebracht. Bei den Tibetern gibt es Listen, welche Handlung zu welchem Ergebnis führt und welche Qualität, Eigenschaft, die man hat, durch welche Ursachen bedingt war. Ich nenne dann nur mal was ich sehr lustig finde. Wenn jemand in diesem Leben eine schöne Stimme hat, hat diese Person im letzten Leben immer die Wahrheit gesagt. Und wenn jemand keine schöne Stimme hat, hat sie im letzten Leben vermutlich gelogen. Wenn jemand in diesem Leben sehr schön ist, wirklich schön aussieht, gut, Geschmäcker streiten sich natürlich, was schön ist, aber sagen wir mal, schön ist, einmal so allgemein, hat diese Person im letzten Leben viel Geduld geübt und war freundlich. Und wenn jemand nicht hübsch ist in diesem Leben, dann kann man sich denken, die war unfreundlich im letzten Leben. Als ich das gelesen habe zum ersten Mal in den späten 70ern, frühen 80ern oder auch gehört habe, habe ich gedacht, okay, dass da Zusammenhang gibt zwischen jemand, der dauernd wütend ist und einer unfreundlichen Gesichtsausdruck ist offensichtlich. Also Leute, die freundlich sind, sehen in der Regel netter aus als Leute, die immer sauer sind und irgendwie wütend sind und denen alles auf den Geist geht oder so. Klar, also, aber das dann sozusagen linear in der Zeit auszubreiten und zu sagen, heute ist das und früher war das, heute ist das, später wird das sein, das halte ich für eine intellektuelle Spekulation. Ja? Und dieser Herr Halbfass, Wilhelm Halbfass, hat in seinem Buch Karma und Wiedergeburt das Fazit gezogen: Die Karma-Lehren sind eher ein Anspruch an ausgleichende Gerechtigkeit als eine beobachtbare Tatsache. Also ich meine, wir wissen, selbst kleine Kinder wollen, dass es gerecht zugeht. Wir wollen, dass es gerecht zugeht. Und auch Erwachsene wollen im Prinzip, dass es gerecht zugeht, allerdings meistens, wenn es darum geht, was zu kriegen. Dann wollen wir alle, dass es ganz gerecht verteilt wird. Wenn es dann darum geht, abzugeben, da sagen wir dann, ja, aber ich bin in einer besonderen Situation, also ich bin zwar gleich wie ihr alle, aber ich bin da in einer besonderen Situation, abgeben kann ich leider nicht. So wie alle, ein bisschen schon, aber da bin ich besonders. Also wir wollen Gerechtigkeit irgendwie, und wir merken natürlich, wenn wir hingucken, dass es nicht immer gerecht zugeht im Leben. Ja? Und auch, wir hätten gerne, dass es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen ethischem Verhalten oder moralischem Verhalten, hat man früher gesagt, zwischen guten Taten und Glück. Also irgendwie gibt es seit Tausenden von Jahren den Wunsch und die Vorstellung in der Welt, wenn man sich moralisch verhält, wenn man sich gut verhält, wird man irgendwie glücklich. Und wenn man unglücklich ist, dann muss es irgendwas mit Moral zu tun haben, irgendwas mit unmoralischem Verhalten. Ja, also irgendwie. Und ich habe mal gelesen in einem schlauen Buch, die Europäer haben 3 Ideen des Bösen. Das eine ist das natürliche Böse, dass man halt sterben muss. Ja, ich meine, es gibt halt Leid und es gibt Erdbeben und was weiß ich was, das ist schlimm. Ja? Also dieses passiert einfach in der Natur. Ja, und dann gibt es sozusagen das irgendwie das menschliche Böse irgendwie so oder mehr allgemeine Böse, dass man überhaupt sterben muss. Also nicht, dass es nur Unglück gibt in der Welt und Leiden in der Natur, sondern dass man sterben muss. Wir nennen das manchmal das metaphysisch Böse. Ja, wir haben es ja in der Bibel. Und seit wir aus dem Paradies herausgefallen sind, müssen wir sterben. Vorher waren wir, so quasi haben wir ewig gelebt, sagt die Geschichte. Also irgendwie so metaphysisch bös, natürlich bös, Leiden. Ja, und dann kamen sie auf die Idee, moralisch böse. Und das Leiden, das natürliche Böse, das Leiden in der Welt hängt zusammen mit dem moralisch Bösen. Dann hatte man den Zusammenhang. Das hätten wir gern. Also irgendwie soll gerecht zugehen. Ja, und da man das nicht beobachten konnte, haben die in Indien eine Idee gehabt, dann verschieben wir es halt ins nächste Leben. Dann wird halt im nächsten Leben der Ausgleich da sein und dann braucht man irgendein Medium, dass das passieren kann. Also hat man dann Reinkarnation, Wiedergeburt, irgendwie. Dann muss es halt irgendwie sowas geben wie eine unsterbliche Seele oder sowas, die dann das Kleid dieses Körpers ablegt am Ende des Lebens und wieder ein neues Kleid anzieht, einen neuen Körper, irgendwie so. Ja, das sind erstmal alles Ideen aus dem Anspruch an ausgleichende Gerechtigkeit. Die Ethnologen heutzutage behaupten jetzt, oder sagen wir mal, die vermuten und die Anthropologen sagen, wahrscheinlich ist dieses Streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit ein Echo der frühen Jäger- und Sammlergesellschaften, wo man halt relativ gleich gelebt hat, ja, bevor es Ackerbau gab, bevor es Privateigentum gab, klar. Da hat man ungefähr so, war man so gleichwertig. Es gab Arbeitsteilung, aber die war nicht so stark wie dann später ab Ackerbau. Wer weiß, ich weiß es nicht. Im Buddhismus gibt es verschiedene Aussagen dazu. Aber irgendwie bei allen buddhistischen Aussagen, irgendwie hängt damit Wiedergeburt zusammen. Irgendwie reden sie alle davon. Und dass Gutes tun zu einem guten Ergebnis führt und nicht so Gutes tun zu einem nicht so guten Ergebnis führt. Ja? Ich werde gleich die beiden Hauptlehren nennen. Also sie sagen, Karma, das sind die Absichten, gilt als Zitat des Buddha. Das heißt, das, was ich beabsichtige, also meine Absicht, will ich dir Gutes tun, will ich dir Böses tun. Ich meine, das ist selbst bei unserem Strafrecht drin. Ja? Also wenn ich jemand aus Versehen totfahre mit dem Auto, ist es was anderes, als wenn ich das vorsätzlich plane. Ja, wenn ein Arzt mir bei einer OP den Bauch aufschneidet, hat er ja die Motivation, mir was Gutes zu tun. Das ist was anderes, als wenn mir jemand aus Wut das Messer in den Bauch stößt. Ja, also die Absicht wird auch bei uns reflektiert. Ist sie heilsam, dann gilt es als gut. Ist sie unheilsam, Gier, Hass, Verblendung, Wut, Diebstahl, was auch immer, Gier, ja, dann gilt es als unheilsam. Jetzt sagen sie im Buddhismus aber auch noch, naja, die Folgen des Handelns oder die Folgen des Handelns erleben wir in unseren Gefühlen. Also, wenn ich was Heilsames tue, ist das Ergebnis angenehme Gefühle. Wenn ich was Unheilsames tue, mit einer unheilsamen Motivation, also um jemanden zu schaden, um mich zu bereichern, um jemanden zu betrügen oder so, dann ist das Ergebnis unangenehme Gefühle. Das ist so eine Grundlehre. Also die Buddhisten diskutieren außer der Wiedergeburt vor allen Dingen zwei Dinge, die Absichten. Dann sprechen sie über Absichten, machen Unterweisungen, da werde ich auch gleich was zu sagen. Und sie sprechen über die Folgen. Ich sage erst nochmal was zu den Absichten. Da wird gesagt, was ist unsere Absicht? Oder Buddhismus Deutsch, Motiv. Kommt ja eigentlich aus der Psychologie, aus der Triebpsychologie, aber Motivation wird jetzt überall gesagt, ist die Einstellung. Ja? Und das sagen sie, es gibt im Prinzip vier Einstellungen im Leben. Ich will kurzfristige Befriedigung. Ich habe Hunger, ich esse was. Ich habe Durst, ich trinke was. Mir ist kalt, ich ziehe eine Jacke an. Ja, mir ist warm, ich ziehe die Jacke aus. Also kurzfristige Befriedigung, das müssen wir alle können. Wenn wir unsere Bedürfnisse nicht kurzfristig befriedigen können, werden wir kaum überleben. Ja? Also wenn ich sage, wenn ich merke, Bedürfnis nach Essen und ich sage nur, wie Passana-mäßig, Hunger steigt auf. Wenn ich es 4 Wochen lang mache, bin ich tot. Ja, oder Durst steigt auf. Bringt es nicht so viel. Ja? Also ich muss in der Lage sein, natürliche Bedürfnisse kurzfristig befriedigen zu können. Dann gibt es langfristige. Ja? Wenn jemand Durst hat, braucht man Wasser. Ja? Wenn man duschen will, muss man duschen können. Ja? Dann gibt es das Motiv der langfristigen Befriedigung, das kennen wir alle, zum Beispiel Sicherheitsdenken. Ja, ich gehe eben arbeiten, verdiene Geld, damit ich mir eine Wohnung leisten kann und einen bestimmten Lebensstandard. Ja? Ich gehe in eine Schule, ich mache eine Ausbildung, ich lerne was, das ist nicht immer nur lustig, aber ich denke, ja, ich investiere da was, damit langfristig was Positives bei rauskommt. Auch das dient dem Überleben. Ja, klar. Auch das brauchen wir. Wenn wir nicht in der Lage sind, langfristig für ein gewisses Maß an Sicherheit, Befriedigung unserer Bedürfnisse zu sorgen, also ich meine, in unseren Breitengraden muss man im Herbst oder musste man früher Nahrung bunkern, damit man über den Winter kam. Gut, heute machen das andere Leute für uns, aber im Prinzip, man muss Vorsorge treffen, damit man halt Winterzeiten überstehen kann. Ist logisch, muss man auch können. Nur wenn man nur auf kurzfristige Befriedigung aus ist oder nur auf langfristige Befriedigung aus ist, naja, ich meine, immer nur Kaffee trinken und essen und Fernsehen gucken, es macht jetzt nicht so auf Dauer glücklich. Wenn man immer nur auf langfristige Befriedigung aus ist, vergessen manche Leute das Leben, weil sie immer denken, ich muss jetzt ganz viel arbeiten, damit ich später eine gute Rente kriege. Also ich kann jetzt nicht reduzieren. Ich muss 40 Stunden, müsst ihr immer noch 44 Stunden arbeiten? Oder inzwischen nur noch 42? 42, also Ich muss 42 Stunden in der Woche arbeiten, bis ich 65 bin oder 60 oder 62, weil sonst kriege ich zu wenig Rente. Ja, also man kann auch vergessen zu leben vor lauter langfristiger Orientierung. Dritte Motivation, die ist nicht so beliebt. Ich möchte Befreiung von Gier, Hass und Verblendung erlangen. Also in der Regel wollen wir lieber die Befreiung von Leuten, die uns ärgern. Ja, also wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn mich jemand nervt, ist der erste Gedanke, bitte geh weg. Ja, oder halt den Mund oder hör auf, mich zu nerven. Aber die Motivation, ich möchte jetzt erkennen, ich ärgere mich. Also ich meine, es ist ein Reflexivum. Ich benutze dich, um mich zu ärgern. Ich ärgere mich. Das ist ein Reflexivum. Ich benutze dich, um mich zu ärgern. Das zu erkennen, also das ist selten meine spontane Motivation. Also erst wenn ich ein bisschen nachdenke, ja, vielleicht hat mein Ärger auch was mit meinen Erwartungen an die Situation zu tun. Mit meinen Erwartungen an die Person. Mit meinen Erwartungen an mich. Also die dritte Motivation ist nicht so häufig, selbst in Dharma-Kreisen. In buddhistischen Kreisen ist sie nicht so arg häufig, dass man bei Irritationen, bei unangenehmen Gefühlen zuerst danach guckt, was der eigene Beitrag dazu ist. Also im Allgemeinen gucken wir doch lieber, ja, wer ist im Außen schuld? Logisch, es liegt am Wetter, es liegt an dieser Person, es liegt an der Organisation, es liegt an was auch immer. Ja? An der Planung, schlechte Koordination. Das ist eine starke Motivation, Gier, Hass und Verblendung zu erkennen. Also und im Prinzip ist es einfach, also die formulieren kann man das einfach. Wenn irgendwas schief geht, gucke ich natürlich, was die äußeren Umstände sind, die Auslöser sind für das unangenehme Gefühl. Aber dann gucke ich, was ich dazu beitrage. Durch meine Stimmung, vielleicht bin ich gerade müde, dann geht mir sowieso alles auf den Geist. Bin sowieso schon genervt, dann geht mir auch alles auf den Geist. Dann was habe ich für Erwartungen mitgebracht? Dass die Person sich anders verhält, als ich eigentlich noch nie erlebt habe. Ja, ich meine, das entdecke ich immer wieder, wenn ich mir das genauer angucke. Ich erwarte von der Person was, was sie noch nie gemacht hat und erwarte zum 10. Mal, dass die eben pünktlich ist oder das mit der Zeit etwas lockerer nimmt oder ordentlicher ist oder nicht so pingelig ist oder weniger redet oder nicht so oder doch etwas redet, ja, was auch immer. Und ich merke das oft gar nicht. Ich ärgere mich nur und merke gar nicht, dass ich was erwarte. Und dann können natürlich die Leute, sind ja alle sehr intelligent und feinfühlig, meine Knöpfe drücken, ohne das zu wissen. Ja? Dann sagt irgendjemand einen unschuldigen Satz und trifft einen Punkt bei mir und ich ärgere mich. Ist auch interessant. Welche Muster triggert dieses Verhalten der anderen Person bei mir? Da ist schon eine Menge, was ich alles mitbringe. Und das guckt man sich dann an, wenn man langfristige, also wenn man Gier, Hass und Verblendung erkennen will. Nicht so einfach. Das ist die Empfehlung im Buddhismus. Karma, das sind die Absichten. Guck mal, mit welcher Haltung gehst du an eine Situation. Kurzfristige Befriedigung? Als einziges Lebensziel reicht es nicht. Da ist man immer frustriert. Weil kurzfristige Befriedigung schenkt kein langfristiges Glück. Ganz einfach. Langfristige Befriedigung schenkt Sicherheit und ein gewisses Maß an Beruhigung, aber man vergisst halt manchmal das Leben. Dann Muster erkennen, Gier, Hass und Verblendung in ihren 84.000 Varianten, die Lehren sagen. Wirklich, also ich finde es nett, diesen Hinweis. Das heißt, man ist nie fertig. Es gibt immer noch mehr Verblendungen, die ich noch gar nicht erkannt habe. An die habe ich noch niemals gedacht. Gibt es noch. Und die Buddhisten behaupten, wenn du dich ärgerst, hat es auch was mit dir zu tun. C.G. Jung hat es 2000 Jahre später auch entdeckt und hat dort 2,5 und hat gesagt, wenn dich etwas berührt, hat es mit dir zu tun. Ja, Gestalttherapie hat es auch entdeckt. Ja, gut. Pearls hat es wieder von den Buddhisten mitgekriegt. Aber das weiß man eigentlich. Aber das zu berücksichtigen in der Situation, finde ich immer noch eine Herausforderung. Und mein erster Gedanke, wenn mich was ärgert, wenn mir was fehlt, wenn ich was doof finde, ist, wer ist schuld? Selbst wenn der Hausschlüssel nicht da liegt, wo er liegen sollte, denke ich, wer hat es wieder gemacht? Und dann fällt mir eigentlich was selber. Ja, okay. Das ist nicht schlimm, aber man kann es ja erkennen. Und da muss man es anerkennen. Das ist auch nicht so nett. Deswegen finde ich die angenehmste und die fruchtbarste Motivation fürs Leben, die vierte Motivation, ich möchte leben zum Wohle aller, die Bodhisattva-Motivation. Ich möchte gern eine Quelle der Inspiration für andere sein und kein Stein des Anstoßes. Das ist nicht leicht, aber ich finde es als Motivation, finde ich das einfach am inspirierendsten. Das war meine erste mein erstes großes Aha-Erlebnis 1977 im Sommer in Dharamsala, diese Vision zu hören, zum Wohle aller. Es hat mein Gerechtigkeitsbedürfnis befriedigt, auch meiner, ich bin eigentlich ein freundlicher Mensch, ich möchte, dass es den Leuten gut geht, und die meisten Menschen laufen nicht durch die Gegend und denken, ich will jetzt allen eine reinhauen und ich finde jetzt alle doof, sondern im Prinzip will man mit Leuten auskommen. So, erstmal, ja. Und ich sage, das ist die Motivation, mit der man am weitesten kommt. Denn selbst bei Gier, Hass und Verblendung entdecken wollen, kann man auch in eine Falle geraten. Da kann man spirituellen Putzfimmel kriegen. Ich habe da ein Problem. Ich habe da eine Klesha. Ich habe da ein schlimmes Muster. Ich habe da zu hohe Erwartungen. Da kann man den ganzen Tag sozusagen mit dem Zeigefinger sich selber gegenüber rumlaufen und sich immer kritisieren, weil man schon wieder eine Klesha entdeckt hat. Oder selbst in homöopathischen Dosen ist immer noch was nicht sauber. Ja. Spiritueller Putzfimmel. Es gibt Leute, die machen sich damit das Leben schwer. Und anderen auch. Also Leute, die immer nur an sich rummeckern und denken, sie machen das falsch, sind auch ein bisschen schwierig im Umgang. So. Also kann man selten einfach nett mit denen abhängen. Und es gut gehen lassen, es geht irgendwie nicht, weil das sind die ernst genug. Das ist wieder Verblendung, eitles Geschwätz oder sowas. Okay, und jetzt mit den Folgen. Karma sagt, Handeln hat Folgen. Alles, was wir tun, hat Folgen. Leider nicht linear, monokausal berechenbar. Das haben wir natürlich alle am liebsten. Wir hätten gerne ein System, wo man genau ausrechnen kann, wenn ich das tue, kommt das bei raus. Und ich denke, das war das Motiv auch der Tibeter. Die wollten eine klare Orientierung haben, also haben sie eine lange Liste gemacht. Wer lügt, wird hässlich. Wer böse ist und wütend ist, wird hässlich. Wer lügt, kriegt eine schlechte Stimme. Wer Leute verhaut, der wird im nächsten Leben krank. Und so haben sie eine klare Liste gemacht, weiß man genau, was los ist. Es gibt Orientierung. Und ich sage immer, also für mich ist Karma keine beobachtbare Tatsache, ist ein Anspruch an die Wirklichkeit, ja, ein Anspruch an Gerechtigkeit. Und wenn die dazu motiviert, sich anständig zu benehmen, sich ethisch zu verhalten und niemanden zu verletzen, ja mei, dann erfüllt diese Lehre ihre Funktion, dass sie motiviert zum anständigen Verhalten. Aber wir nennen das ja eher, wenn man das aus Angst vor Strafe tut, wir nennen das schwarze Pädagogik. Und wir hätten natürlich am liebsten, dass alle Leute motiviert sind, einfach Gutes zu tun. Einfach völlig selbstlos. Nicht umzu. Nicht Gutes tun, damit man dann später im nächsten Leben ernten kann, sondern einfach so, weil man es gut findet. Ist natürlich nicht so leicht. Und vielleicht brauchen wir so ein bisschen manchmal so eine Orientierung. Okay. Ja, jetzt möchte ich es mal einfach machen. Lama Yeshe hat mal zu uns gesagt, mein wichtigster tibetischer Lehrer, den habe ich 77 getroffen und bis 1983 konnte ich von ihm Lehren erhalten, 84 ist er gestorben. Der hat mal gesagt, two things important. First, understanding myself. And deep confidence in Buddha nature. Rest is culture and religion. Not so important. Also, das Wichtigste auf einem buddhistischen Weg ist, ich muss verstehen, wie ich ticke, was mit mir selber los ist, was für Meinungen ich habe, Urteile, Muster und so weiter. Und tiefes Vertrauen in Buddha Natur, in allem. Erwachen ist möglich. Dauert vielleicht ein bisschen und braucht ein paar Bedingungen, aber das sind die beiden wichtigen Sachen. Darum geht's. Was euch hilft, das zu verstehen, das ist Dharma. Und alle Details sind halt Kultur und Religion. Wenn es einem hilft, soll man es benutzen. Wenn es einem nicht hilft, dann soll man es lassen. Also, was mir hilft, zu verstehen, wie ich ticke, was ich mag, was ich nicht mag, Vorurteile, Urteile, Meinungen, was auch immer. Und tiefes Vertrauen, Entwicklung ist möglich, Erwachen ist möglich. Verstehen tut man es ja eh nicht. Ja, und da gibt es eine Entsprechung dazu. Es gibt einen Satz im Zen, die Lehren aller sieben Buddhas. Kennen wir alle. Tu Gutes, meide das Böse. Und jetzt je nach Tradition, kläre deinen Geist, zähme deinen Geist, erkenne deinen Geist. Und dann meinen sie immer alle Dimensionen. Also relativ, was man so denkt und fühlt und tut. Aber auch in der tiefen Dimension dieses tiefe Vertrauen. Natur des Geistes, Buddha Natur, wie auch immer. Ist natürlich nicht so einfach, sagt man alles so leicht. Und die Tibeter haben immer gesagt, man fängt damit an, vermeide das Böse im Sinne von versuche niemand bewusst und gezielt zu verletzen. Also versucht das zu reduzieren. Erstmal zu merken, wo verletze ich jemand? Und ich meine so richtig gezielt und langfristig geplant, jemand verletzen, das machen wir nicht oft. Meistens passiert es, weil wir aufgeregt sind, wütend sind, enttäuscht sind, irritiert sind. Ja, so ein bisschen auch als Selbstschutz und manchmal aus Arroganz und manchmal aus Hilflosigkeit. Es fällt einem nichts Besseres ein, als uns aufzuregen. Ja. Vermeide es, gezielt andere zu verletzen. Und dann kläre deinen Geist. Guck hin. Guck auf deine Erfahrungen. Man nennt es auch Vipassana. Guck genau hin. Schau genau. Und das ist nicht so leicht. Weil das ist manchmal auch demütigend, wenn man merkt, oh, ich verkünde da äußerlich dies und das und jenes, aber eigentlich meine ich was anderes. Ja? Eigentlich geht es mir nur darum, Anerkennung zu kriegen oder vor allem darum, ich will Anerkennung kriegen, ich will gemocht werden. Das sind alles redliche Motive, aber nicht so günstig, wenn man das dann als, ich bin einfach ein guter Mensch, ich handle einfach gut. Ja? Sie sagen einfach, das ist überhaupt nicht schlimm, die Kleshas zu erkennen. Das ist gut, aber es irritiert unser Selbstwertgefühl. Und das habe ich von einem großen Schweizer gelernt, C.G. Jung, der sagt, wenn man Minderwertigkeitsgefühle hat, was bei uns zum Teil kulturell sehr stark vorkommt in Mitteleuropa, dann kompensiert man das gerne mit hohen Idealen. Und das erzeugt eine Spannung, eine innere. Und die macht leistungsbereit. Als ich das las, dachte ich, hoppla. Minderwertigkeitsgefühle, die müssen jetzt nicht wahnsinnig schlimm sein, aber einfach so ein bisschen Minderwertigkeitsgefühle, die kompensieren wir mit hohen Idealen, mit hohen Ansprüchen. Das können Über-Ich-Ansprüche sein, ja, übernommen von anderen. Das können Ich-Ideale sein, die man sich selber ausgesucht hat, mit irgendwelchen Leuten, die man halt kennt, die man toll findet. Da hängt man es hoch, ja. Und dann dazwischen ist eine Spannung. Ich fühle mich eigentlich nicht gut. Nicht gut genug, nicht gut genug. Und dann hohe Ideale. Und das erzeugt eine Spannung, die macht sehr leistungsbereit. Da tut man ganz viel. Ja, und wenn man ganz viel tut, ist man häufig unter Spannung. Und dann kann man nicht mehr genau hingucken. Das ist nicht so einfach. Ja? Aber ich mag solche Erklärungen, die zugleich einen Hinweis geben, wie man da ein bisschen was verändern kann. Am Selbstwertgefühl ein bisschen was verändern. Und das tut man, indem man Dinge tut, die man gerne macht und die auch anderen gut tun. Also was Heilsames tun, was für mich gut ist und für andere, das verändert das Selbstwertgefühl. Weil man tut was, was man gern tut, und dann tut es auch einem selber gut und dann tut es auch noch anderen gut. Ja, prima. Weckt man gute Energie. Tut gut. Ja. Also, wir gucken auf das, was wir tun. Wir versuchen das gezielt Unheilsame zu vermeiden, gezieltes Verletzen vermeiden. Probiert mal. Und Lamesh hat immer gesagt, ja, wenn man das schon kann, ja, dann braucht man keine ethischen Regeln. Wir brauchen die ethischen Regeln, weil wir es nicht können. Die sind wie eine Krücke. Wir haben ein verletztes Bein, also brauchen wir eine Krücke. Ja, wir können auch nicht so richtig laufen, also brauchen wir Geländer. Und die ethischen Regeln sind ein Geländer. Und es hilft beim Orientieren. Und ich habe mir so diesen Tipp der Tibeter zu eigen gemacht, wenn du völlig durch den Wind bist, halte dich an die ethischen Regeln. Die geben dir eine Orientierung. Wenn du dann ein bisschen entspannt bist, kannst du deine Motive angucken. Ja? Aus welchen Beweggründen heraus tue ich das? Bin ich jetzt nett zu dir, damit du nett zu mir bist? Bin ich nett zu dir, damit du in Zukunft zu mir hältst? Ja? Was ist mein Motiv, nett zu jemandem zu sein, hilfreich zu sein, hilfsbewusst? Ja? Und es ist nicht schlimm, wenn man merkt, ich tue das, weil ich deine Zuwendung will. Aber dann lügt man sich wenigstens nicht in die Tasche und sagt, es ist okay, es ist Win-Win. Ich bin nett zu dir, du hast was davon, ich habe was davon. Win-Win-Situation, ist ja gut. Okay. Ja, und dann irgendwann, wenn man den Geist geklärt hat, durch Meditation, durch genaues Hingucken, durch die Fähigkeit der Selbstbeobachtung, jetzt nicht der Verurteilung, sondern das ist eine Fähigkeit, sein eigenes Verhalten, denken, reden, tun, ein bisschen beobachten zu können, mit einer kleinen Distanz, also nicht immer voll identifiziert zu sein mit dem, was man macht, sondern mal so gucken, was mache ich da eigentlich? Was ist eigentlich mein Motiv? Was habe ich da gerade eben gesagt? Warum habe ich das gesagt? Wozu? Wenn man das so ein bisschen übt, und da finde ich Meditation unglaublich hilfreich, aber auch eben nicht dauernd unter Strom stehen. Denn wenn man nicht dauernd unter Strom steht, kann man besser hingucken. Wenn man dauernd unter Strom steht, wiederholt man immer nur das, was man schon kann. Dann ist man auf dem Hirnstammmodus, im Stammhirnmodus. Ja? Wenn man nur ein bisschen aufgeregt ist, ein bisschen unruhig ist, ist man meistens im limbischen Systemmodus. Mag ich nicht. Fördert ganz schnelle Entscheidungen. Ja? Gefühlsmäßige Entscheidungen sind schnell. Zack, mag ich nicht. Ja? Und wenn man sehr entspannt ist und sehr wach ist, die Verfassung, die man zum Meditieren eigentlich braucht, die durchs Meditieren gefördert wird, dann kann man sich beobachten. Das ist eine neokortikale Fähigkeit, die im Muße-Modus reift. Die Kulturwissenschaftler meinen, dass das vor etwa 10.000 Jahren in einem größeren Maßstab von Menschen erlebt wurde, als durch die Ackerbaugesellschaften Überschuss erwirtschaftet wurde und nicht alle Leute mitarbeiten mussten. Die konnte man dann sozusagen befreien von der Alltagsarbeit, dass sie meinetwegen die Sterne beobachten konnten, das Wetter beobachten konnten und alles so, die Tiere beobachten und die Pflanzen beobachten, haben sie nebenbei natürlich auch sich selber beobachtet, wenn sie nicht immer ackern müssen. Ja? Und haben diese neokortikale Fähigkeit des Beobachtens entwickelt, die wir potenziell alle haben. Also man sagt, bei Kindern so ab 7 können die sich auch in andere hineinversetzen. Und dann verstehen sie, wenn man ihnen sagt, du, das tut der Marie weh, wenn du die haust. Dass sie das so ab 7 etwa verstehen können, ab 7 so sich selber beobachten können. Und potenziell können wir das alle, aber sobald wir aufgeregt sind, können wir es nicht mehr. Dann tun wir wieder das, was wir immer schon konnten. Da spielt dann die Biografie eine wichtige Rolle. Und es spielt halt auch eine große Rolle, dass man das Heilsame einübt. Tja. Karma im Alltag heißt jetzt im Prinzip, ich versuche das umzusetzen. Also mich immer wieder entspannen, auf die Absichten gucken, was tue ich, ein bisschen die Folgen meines Handelns für mich und andere anzugucken, was kommt dabei raus, zu gucken, was für Erwartungen hatte ich, was passiert, wenn ich etwas tue. Und da gilt die alte verhaltenstherapeutische Regel: je mehr du etwas tust, desto mehr tust du es. Das Prinzip der Wiederholung, das Prinzip des Lernens. Ja. Also wenn wir Heilsames lernen wollen, wenn wir lernen wollen, uns öfter zu entspannen, dann sollten wir das einfach öfter tun. Einfach tun. Üben. Wenn wir lernen wollen, uns zu beruhigen, dann sollten wir Methoden suchen, ausprobieren, die helfen, uns zu beruhigen. Und bei manchen ist es eher Bewegung, nicht das stille Sitzen. Für manche ist es, was weiß ich, Yoga, Joggen, ein bisschen Sport machen, tanzen. Ja, was hilft, runterzukommen? Das müssen wir als erstes lernen. Weil nur wenn wir einigermaßen beruhigt sind, können wir hingucken. Können wir hinspüren, was ist mit mir los? Wie geht es mir körperlich? Wie geht es mir emotional? Was erwarte ich von mir? Was erwarte ich von anderen? Was denke ich den ganzen Tag? Da finde ich stilles Sitzen exzellent dafür. Wenn man mal 20 Minuten still sitzt und versucht, auf den Atem zu achten, den ganz natürlichen Atemrhythmus, ohne große Ansprüche, da merkt man, was man alles zusammen denkt. Und es ist günstig, das ist kein Fehler. Das ist der wunderbare Effekt von stiller Sitzmeditation, ob mit Benennen aus, ein oder ja, danke oder was auch immer, ein Satz von Thich Nhat Hanh, ich komme an, ich bin zu Hause, ich komme an, ich bin zu Hause, was auch immer man da macht, man denkt noch anderes Zeug. Und das merkt man. Und das gibt Einsicht. Dann merkt man, was einen beschäftigt. Was man erwartet von sich, von anderen und so. Und dann, wenn man das sieht, dann kann man da vielleicht versuchen, ein bisschen andere Bedingungen zu schaffen. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die Motive gucken, auch die Folgen gucken. Und dann gibt es so ein paar Silas, ethische Regeln. Ich meine, die allgemeine habe ich schon genannt. Tu Gutes, meide das Böse und kläre deinen Geist. Das ist ohne das einzeln aufzulisten. Das finde ich auch schön. Wenn ethische Regeln so formuliert sind, dass da keine Gebote und Verbote sind, sondern es ist ein Hinweis, guck hin. Und unsere goldene Regel sagt das Gleiche. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Das ist eine Aufforderung. Guck hin. Spür hin, was erlebst du, wenn andere dir was antun? Ja, willst du ihnen das dann auch antun? Also, verzeihsam ist ja. Allerdings haben wir ja zum Glück die Sprache. Und wir können ja, also wenn alles hart auf hart kommt, sozusagen zum letzten Mittel greifen und miteinander reden. Ja, also, geht ja. Hat mir heute mal im Zug gesagt, wir haben uns Schepp gelacht. Denn er ist offensichtlich an mein Bein gestoßen, aber ich habe es nicht gemerkt. Oder er dachte, er sei an mein Bein gestoßen und dann haben wir darüber geredet. Und dann sagte er, es ist schon gut, wenn man ab und zu mal wirklich zum Äußersten geht und einfach miteinander redet. Das heißt also, die goldene Regel nicht blind anwenden, sondern man kann ja die anderen auch fragen, magst du das? Ja, oder würdest du lieber das so haben? Also man hat ja noch die Sprache, damit man so ein bisschen gucken kann, was ankommt, was nicht ankommt. Ja, jetzt möchte ich kurz was zu den Silas sagen. Ihr kennt die buddhistischen Silas, ich nenne sie einfach, ich finde sie unglaublich wertvoll. Das sind ja Übungen, das sind keine Vorschriften, das sind Übungen. Und Lama Hirsch hat immer gesagt, wenn du das kannst, brauchst du die nicht. Die brauchst du, wenn du es nicht kannst. Das heißt, wenn du merkst, du hast dagegen verstoßen, ist es prima, dass du es merkst. Ja, weil anders merkt man es nicht. Ich bemühe mich nicht zu töten, sondern Leben, soweit es geht, irgendwie zu schützen, zu bewahren, zu heilen. Ich bemühe mich nicht zu stehlen, bewusst jemand anders was wegzunehmen, was dem gehört, sondern einfach zu leben und nach meinen Möglichkeiten großzügig zu sein. Ich bemühe mich nicht zu lügen, sondern nur das zu sagen, von dem ich weiß, dass es wahr ist, wofür der rechte Zeitpunkt gekommen ist und das heilsam ist und hilfreich. Dann kann man doch meistens den Mund halten. Das habe ich auch gemerkt. Also diese Sila in Dharamsala haben wir so eine Übung gemacht, mal für einen Tag diese Regeln zu halten. Dann habe ich in den ersten Tagen, wo ich das geübt habe, habe ich nichts gesagt. Habe ich geschwiegen. Dann hat eine Freundin, die auch da in Dharamsala an der Library studierte, zu mir gesagt, Silvia, ich glaube, du verstehst was verkehrt. Du lernst nur heilsam zu reden, wenn du redest. Und nicht, wenn du schweigst. Aber ich finde es echt schwer.
war dann immer so, gerade in diesen Gesprächen, wenn man auf Reisen ist, da wird man dann gefragt und dann verschönt man seine Biografie und macht es alles so ein bisschen glatter und eleganter und es klingt besser und so. Ja, ich mache schon seit 2 Jahren Tai Chi, na gut, eigentlich war es nur ein halbes Jahr. Dann habe ich nichts mehr gemacht und dann habe ich wieder ein bisschen gemacht und dann wieder nichts gemacht. Also ich bemühe mich nicht zu lügen, sondern nur das zu sagen, was wahr ist, von dem ich weiß, dass es wahr ist. Da kann man eigentlich immer nur sagen, also ich glaube, ich habe so die Idee. Die Spanier sagen sie immer, me parece, mir scheint, me parece, me parece, me parece. Das sagen die auch echt oft, finde ich sehr angenehm. Ja? Also die sagen nicht, ich weiß Bescheid, sondern ich glaube, das ist so und so. Und allein das macht schon die Kommunikation leichter, wenn jemand nicht sagt, das ist so, sondern, also ich vermute, dass das so und so ist, also nach meiner Lebenserfahrung ist es so und so, was meinst du denn? Dann, ich bemühe mich, Beziehungen zu achten und niemanden mit meiner Sexualität zu verletzen. Und ich habe immer dazu noch gesagt, und mich auch nicht verletzen zu lassen und Beziehungen zu achten. Nach einer traditionellen Interpretation heißt es kein Ehebruch. Lamiesch hat natürlich sehr schnell mitgekriegt, er hat da Englisch gesprochen, mit uns geredet, uns immer gefragt. Er hat natürlich sehr schnell mitgekriegt, dass wir alle nicht, fast alle nicht verheiratet sind. Und wir waren ja damals so Hippies. Ja? So. Und außerdem aus einer bestimmten Zeit. Ja, da hat man Beziehungen sehr experimentierfreudig gelebt. Und, so. Und dann hat er sich überlegt, dann hat er gesagt, okay, my interpretation for you. Also meine Interpretation für euch. Keine Beziehungen, wenn ihr eine Beziehung habt, keine Beziehungen zu Dritten ohne Zustimmung aller Beteiligten. Ich, okay, aber ich habe trotzdem ein Jahr noch gewartet, bis ich das Gelübde formell genommen habe. Ich meine, es war halt auch Zeitgeist. In den 70ern hat man da ein bisschen, ist man da ein bisschen anders angegangen. Ja, und dann, ich bemühe meinen Geist nicht durch Drogen und Alkohol noch mehr zu verwirren, als er schon verwirrt ist, sondern durch Meditation zu klären. Dann habe ich mir das überlegt und dann zu einer Menschen gesagt, also weißt du, ich komme aus Baden. Und dann trinkt man zu einem guten Essen ein Viertel. Einfach einen guten Wein. Das gehört einfach zum guten Essen dazu. Und dann hat Lama gesagt, okay. Tibetan people like Cham too. Die Tibeter lieben auch Cham, dieses Gerstenbier. Sagt, okay, du kannst Wein trinken, aber du meditier hinterher. Immer wenn du Alkohol getrunken hast, meditier hinterher. Wenn du noch meditieren kannst, war es die angemessene Menge. Wenn du nicht mehr meditieren kannst, war es zu viel. Das heißt, so kann ich das Gelübde nehmen. So, also man muss es auch immer kulturell betrachten. Ich weiß, ich sehe Punto Lama zum Kapa in der Toskana. Im Zentrum von Lama Jesche wurde 76 gegründet, haben die ein halbes Jahr diskutiert, ob Rot- und Weißwein Alkohol ist. Weil in Zentren, in buddhistischen Zentren, sollen die 5 Silas eingehalten werden. Und dann haben sie ja kein Wein zum Abendessen. Das geht nicht. Und dann haben sie also gesagt, okay, im Zentrum kein Wein, aber es gab ungefähr 200 Meter weiter eine sehr schöne Bar, wo dann immer alle nach dem Abendessen gegangen sind. Und dann so einen kleinen Absacker, nicht so, Coppa di Vino, so ein bisschen noch. Also Italien ist da auch sehr entspannt mit umgegangen, in Spanien auch. Da geht man auch nach dem Kurs noch oder nach dem Meditationsabend durchaus noch in ein Lokal und trinkt dann noch ein Glas Wein oder so. Aber ich fand diese Idee gut, hinterher noch zu meditieren, dann weiß ich, wie viel ich vertrage. Ja, so, ist doch eine Möglichkeit. Ja, also meine Empfehlung ist, das auszuprobieren. Und ich finde es eine wunderbare Orientierung im Leben, also Karma nicht so hochhängen, sondern einfach immer wieder die Motive zu prüfen. Und wenn man hinguckt, dann merkt man sie. Also nicht, ich darf nicht kurzfristige Befriedigung anstreben. Ich muss immer nach dem Bodhisattva-Prinzip, nicht so, sondern einfach freundlich zu registrieren, wahrzunehmen, was ist meine Motivation gerade. Und wenn es dann, wenn man manchmal so unangenehme Erfahrungen macht, kann es durchaus hilfreich sein, die Motivation nochmal zu prüfen, mit der man das gemacht hat, was man halt gemacht hat. Aber Motive sind halt nie alle bewusst, immer auch gemischt. Und die Folgen des Handels kann man nicht ausrechnen. Das Leben ist zu komplex. Also da würde ich quantenphysikalisch sagen, es gibt nur, also Karma ist komplex kausal. Man kann nur so grob statistische Wahrscheinlichkeiten aufstellen, aber nie eine Prognose für den Einzelfall machen. Und wenn es irgendjemand behauptet, dann kann ich nur sagen, okay, wenn du das so siehst, dann ist es deine Meinung, wenn dir das hilft, dich ethisch zu verhalten, prima, ich glaube das nicht. Denn für mich ist es ja sowieso nur Second-Hand-Information. Selbst wenn es ein ganz weiser, kluger, toller Lama mir erzählt, wenn du das tust, kommt das raus, linear, monokausal, sag ich noch. Wenn du das so siehst, okay, für mich ist es Second-Hand-Information und für mich hilft, mir hilft nur das, was ich selber wirklich glaube. Ja? Und ich glaube, dass man Handeln, die Folgen des Handels nur abschätzen kann, aber nicht ausrechnen, weil es ist zu komplex. Jetzt noch ein letzter Punkt. Ein Kollege von mir hat mit einem burmesischen Lama über die drei Nachtwachen des Buddha gesprochen, weil das viele Buddhisten als Argument für Wiedergeburt nehmen. Es heißt, in der Nacht der Erleuchtung, ich glaube ja nicht, dass das alles in einer Nacht passiert ist, es wurde sozusagen legendär in einer Nacht zusammengefasst. Der Buddha hatte sich also hingesetzt in Bodh Gaya unter den Bodhi-Baum, unter dem Ficus religiosa, unter den religiösen Weinbaum, und hat gesagt, ich stehe erst wieder auf, wenn ich weiß, worum es geht. Er hatte alles gelernt, was man lernen kann in Indien. Er hatte das Samadhi ohne Gedanken entdeckt. Und natürlich ist aber keine Befreiung, auch wenn Indien Traditionen das so erzählen. Ich setze mich hin und meditiere, gucke hin, bis ich weiß, worum es geht. Große Entschlossenheit. Dann habe er in der ersten Nachtwache seine früheren Leben gesehen, alle. Was er war, alles, was er bislang gemacht hat. In der zweiten Nacht, also in der zweiten Phase der Nacht, habe er die früheren Leben aller Lebewesen gesehen. Alles. In der dritten Nachtwache habe er die vier Edelwahrheiten erkannt. Es gibt Leiden, die Ursachen von zusätzlichem Leiden sind die Jahre und Verblendung. Es gibt ein Ende vom Leiden, wenn man die drei Daseinsmerkmale akzeptiert. Es gibt natürliches Leiden, alles ist unbeständig, man kriegt nicht alles in den Griff. Wenn man das akzeptiert, erlebt man den Frieden des Nirvana mitten in Samsara, mit dem ganzen Auf und Ab. Wenn man das akzeptiert, ich meine, wer Zähne hat, kann Zahnweh kriegen. Wer Beziehungen eingeht, kann frustriert werden. Ich meine, Leben heißt auch natürliches Leiden erleben. Man kann Menschen verlieren. Ich meine, die sterben halt irgendwann oder gehen weg. Passiert. Das kann man nicht verhindern durch Meditation. Ja, passiert. Natürliches Leiden gehört zum Leben. Die Dinge sind unbeständig. Auch wenn die Schweiz schon lange besteht und Deutschland ein bisschen kürzer besteht. Und also viele Dinge, Magna Carta, das englische Gesetz ist schon ziemlich lang. Katholische Kirche besteht auch schon ziemlich lang. Aber trotzdem endet alles. Und man kriegt es nicht völlig in den Griff. Mit nichts. Auch nicht mit ganz vielen Computern. Und wer das akzeptiert, lebt, erlebt den Frieden des Nirvana mitten im Leben. Jetzt hat dieser burmesische Lehrer zu diesem buddhistischen Kollegen von mir gesagt, normalerweise werden die drei Einsichten als gleichwertig interpretiert. Der Buddha hat alle seine Leben gesehen, der Buddha hat die Leben aller früheren, alle früheren Leben aller Wesen gesehen und er hat die vier edlen Wahrheiten erkannt. Ich glaube, das ist eine zunehmend subtilere Erkenntnis von Realität. In der ersten Nachtwache hat der Buddha noch an seinem Leben gehangen und hat sich damit identifiziert und seine ganzen früheren Leben gesehen. In der zweiten Nachtwache war er nicht mehr so identifiziert und hat die früheren Leben aller Wesen gesehen. In der dritten Nachtwache hat er nur noch hingeguckt, das ganze Zeug mit den früheren Leben und künftigen Leben, das war ihm wurscht. Er hat einfach die vier edlen Wahrheiten erkannt. Gut. Dachte ich, das ist mal eine interessante Interpretation, die passt zu dem, was ich verstehen kann. Weil Reinkarnation bleibt für mich eine These, Ich habe noch keine einzige Unterweisung gelesen oder gehört in meinen 40 Jahren Praxis des Buddhismus, die mir eingeleuchtet hat, die ich verstanden hätte, die ich akzeptieren konnte. Es war mir alles, ja, vielleicht ist es so, aber vielleicht ist es auch nicht so. Also ich sage nicht, es gibt keine Reinkarnation. Ich sage nur, ich verstehe es nicht. Und mir sind die vier Ebenen Wahrheiten das Wichtigste. Leiden kommt vor, Ursache von zusätzlichen Leiden in Gerhard und Verblendung. Leiden kann beendet werden, dieses zusätzliche Leiden. Ich kann im Frieden leben mit Dukkha, Anicca, Anatta. Es geht. Und der Weg ist natürlich nicht so einfach. Das ist die Praxis. Einsicht, Einstellung, Verhalten, Silas mit Körper, mit der Rede, mit dem Lebensstil. Und das Vertrautwerden damit durch Meditation. Wiederholen, Vayama, wiederholen, 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 üben, üben, üben. Sati, Smriti, hingucken, 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 immer wieder hingucken. Freundlich, liebevoll. Und Samadhi, Sammlung, Beruhigung. Das ist der Weg und der ist nach oben. Ich weiß nicht.